Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
So. Oh. So, schön, dass ihr da seid. Wir starten heute in die Predigtreihe. Noch kein Held. Ja, wir starten da rein. Wir haben jetzt alle Helden gerade auch gesehen, die dort vorkommen. Wir werden über drei verschiedene Helden reden, die es in der Menschheit gab. Heute ist der erste dran und wer das ist, das seht ihr gleich. Aber bevor wir da rein starten, möchte ich mit euch etwas angucken, was mich gestern sehr bewegt hat und vielleicht euch auch. Wer hat gestern das Deutschlandspiel gesehen? Ja, ein paar Leute, sehr gut. Und ja, ich bin schon arg für Deutschland. Das ist für mich immer so ein bisschen wie Krieg, ja, nee. Aber ja, wir haben ja sowas nicht und wir Deutschen wollen ja gewinnen und im Fußball kann man halt alles rauslassen, ja. Und wenn wir Weltmeister werden, was wir ja vor 4 Jahren waren, dann bin ich da voll mit dabei. Und für mich ist die deutsche Nationalmannschaft, egal wie gut oder schlecht sie ist, immer mein Held so quasi, ja. Die haben zu gewinnen und wenn sie nicht gewinnen, dann bin ich sehr traurig, okay. Und gestern dachte ich werde sehr traurig nach dem 1:0 für Schweden und ich dachte, oh nein, wenn die heute verlieren, dann sind wir halt raus, komplett in der Vorrunde, was noch nie passiert ist, noch nie passiert ist. Und es wäre das erste Mal passiert und wir waren Weltmeister, okay. Aber das war so ein Fluch quasi, der allen, den die letzten Nationalmannschaften, die Weltmeister wurden, immer passiert ist. Frankreich war Weltmeister, flog in der Vorrunde raus, Spanien war Weltmeister, flog in der Vorrunde raus, Deutschland war Weltmeister und fliegt nicht in der Vorrunde raus, okay? Hoffen wir es mal. Auf jeden Fall stand es dann 1:1, ja, bis zur 90. Minute. Es gab 5 Minuten Nachspielzeit und ich habe bis zur letzten Sekunde gehofft, dass noch ein Tor kommt. Und dann war wirklich 95. Minute Freistoß für Deutschland. Wir schauen uns das mal an, okay, in Zeitlupe. 95. Minute. Und da soll doch mal jemand sagen, dass aus so einem Stoff nicht Geschichten geschrieben werden und dass Deutschland nicht zu einer Heldenmannschaft werden kann und dass Deutschland nicht dieses Jahr noch Weltmeister werden kann, auch wenn alles dagegen spricht. Aber dieser Schuss von Kroos, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das ist legendär, okay? Legendär. Ich bin komplett, total ausgerastet gestern, als dieses Tor gefallen ist. Wirklich, ich bin ausgeflippt. Er ist auch ausgeflippt. Ganz Deutschland ist ausgeflippt. Und das mit 10 Mann. Wir waren ein Mann weniger. Ein Mann weniger, 95. Minute, 1:1. Deutschland fast raus. Hätten wir da einen Unentschieden gemacht, wäre es so gut wie vorbei. Und jetzt ist noch Hoffnung da. Und es ist auch Hoffnung in meiner Predigtreihe. Und irgendwie ist es doch immer so, dass wenn verschiedene Mannschaften gegeneinander spielen, dass wir immer für die Schwächeren oft sind, okay? Deutschland war jetzt auch offensichtlich die schwächere Mannschaft. Nein, war sie nicht. Und Deutschland ist jetzt auch eine Ausnahme. Aber schauen wir uns einfach mal an. Stellen wir uns vor, Brasilien würde gegen Uganda, sagen wir mal Uganda spielen. Brasilien, die größte fußballlegendäre Mannschaft gegen Uganda. Ihr würdet das Spiel gucken. Uganda ist da. Keiner weiß so richtig vielleicht, wie Fußball funktioniert, weil das nicht ihr Fokus ist. Für welche Mannschaft wärt ihr? Brasilien, okay. Also ich wäre definitiv für Uganda. Wenn Uganda ein Tor machen würde, ich wäre komplett, würde ich ausrasten. So wie Kroatien gegen Argentinien letztens. Wer hat das Spiel gesehen? Kroatien gewinnt 3:0, glaube ich, oder? Ich bin ausgerastet, weil Kroatien, niemand denkt, dass Kroatien gewinnen könnte gegen Argentinien, gegen Messi und so weiter. Und Kroatien gewinnt das Ding. Und ich glaube, Gott gefällt es auch oft, mit den Leuten Geschichte zu schreiben, die eigentlich gar nicht so aussehen würden, als würden sie Geschichte schreiben. Wahrscheinlich war auch für Kroatien, nein, Spaß beiseite. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns David anschauen, der Kleinste aus der Familie, der noch nicht mal von seinem Vater vorgestellt wurde bei der Auswahl zum König, er nahm alle seine Söhne, zeigte sie Saul, außer David. Weil er dachte, David wäre es eh nicht. Und wen will Gott als König haben? Genau den. Und wen schickt Gott gegen Goliath, den stärksten Feind? Genau ihn. Wenn wir uns Gideon angucken, ein anderer Mann aus der Bibel, der allerletzte, der sich verkroch in einer Höhle und Weizen dreschte, weil er Angst hatte, dass er ausgeraubt wird von den Midianitern, glaube ich, von den Feinden. Und aus diesem Mann hat er einen Krieger gemacht, der Unglaubliches geleistet hat. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, Jona, Mose, Abraham, alles diese Leute, die eigentlich nichts auf der Kette hatten, nichts Besonderes gerissen haben, aber Gott wollte genau diesen Menschen haben. Und ich glaube, genauso möchte Gott mit uns eine Geschichte schreiben. Und besonders gut ist es, wenn du ein ganz großer Versager bist, dann wird Gott, glaube ich, eine ganz, ganz große Geschichte mit dir schreiben. Also rühme dich, falls du ein Versager bist, weil ich glaube, Gott wird das sehen, wenn dein Herz nur am rechten Fleck ist. Deswegen reißt die Predigtreihe heute noch kein Held. Wir wollen vielleicht Helden sein, ich träume davon, ich glaube, jeder hat es irgendwie in sich drin. Ja, man möchte ein Held sein, wenn wir uns auch Marvel angucken, die ganzen Helden, die es gibt, auch alles Versager meistens. Spider-Man, so ein Typ, der von der Spinne gebissen wird, okay. Und immer so Leute, die halt irgendwas nicht geschafft haben, aber dann etwas Großes erreichen. Irgendwie schlummert das doch in unserem Herzen. Und heute in dieser Predigtreihe, die erste Person, die wir beleuchten, ist der Desmond Doss. Desmond Doss lebte zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Eine wirkliche Person, Mitglied der Sieben-Tags-Adventisten, war ein gläubiger Mann. Die Sieben-Tags-Adventisten waren früher, ja, sehr gesetzlich, könnte man sagen. Aber er liebte Gott vom ganzen Herzen. Und dieser Mann sollte in den Krieg gehen. Aber er wollte eigentlich nicht in den Krieg, weil er liebte Gott und er liebte die Gebote. Und das wichtigste Gebot für ihn war das siebte Gebot: Du sollst nicht töten. Und der Krieg war darauf ausgelegt, du sollst töten. Aber er konnte das nicht vereinbaren. Lassen wir das hingestellt, ob wir heutzutage mit dem Gebot, ob ich jetzt jemanden töten könnte oder nicht, darum geht's mir heute auch gar nicht, sondern mir geht's um sein Herz. Weil er sagte in seinem Herzen, ich liebe Gott. Und er hat mir gesagt, ich soll nicht töten und ich werde nicht töten. Aber er wollte trotzdem in den Krieg ziehen. Und diese Geschichte von dem Desmond Doss, den es wirklich gab, schauen wir uns heute an. Und deswegen starten wir in den ersten Clip. Das wird heute richtig multimediativ, okay? Ihr könnt den Film dann, wenn ihr heute zu Hause seid, auch nachgucken gerne. Leiht ihn euch aus bei Netflix oder wo auch immer. Bei Netflix gibt's ihn nicht. Okay, auf jeden Fall heißt der Hacksaw Ridge. Ich kann es euch aufschreiben, okay? Film ab.
Das ist ein persönliches Geschenk der Regierung der Vereinigten Staaten für jeden von Ihnen. Die Standardausführung des Selbstladegewehrs Kaliber 30 M1. Eine von der Schulter abgefeuerte halbautomatische Waffe, dazu entwickelt, dem Gegner Tod und Zerstörung zu bringen. Das wird Ihre Geliebte, Ihre Mätresse, Ihre Konkubine. Vielleicht wird das die einzig wahre Liebe in Ihrem Leben sein.
Dann lasst uns tanzen, Herrenwahl.
Niemand richtet die Waffe nach vorn. Ich möchte heute nicht erschossen werden, wie groß Ihre Versuchung auch sein mag. Rechte Hand am Lauf, Schaftkappe zum Boden. Konzentration. Gibt es ein Problem, Soldat Grassheim? Ist da keins in Ihrer Größe? Oder liegt Ihnen die Farbe nicht?
Nein, Sarge. Mir wurde versichert, ich muss keine Waffe tragen.
Vortreten, mein Junge. Ich fürchte, ich habe mich gerade verhört.
Es tut mir leid, Sergeant. Ich rühre keine Waffe an.
Was genau ist das Problem?
Kein Problem, nur ein Fehler, Sir. Ich habe der Army bei der Einschreibung...
Das ist unmöglich. Wissen Sie, wieso das absolut unmöglich ist?
Nein, Sir.
Weil die Armee der Vereinigten Staaten keine Fehler macht. Gibt es ein Problem, müssen Sie dieses Problem sein.
Es war nie vorgesehen, dass ich in eine Waffeneinheit komme, Sir.
Er ist ein Verweigerer, Sir.
Sie verweigern aus Gewissensgründen und gehen in die Armee?
Nein, Sir, ich kooperiere aus Gewissensgründen.
Sie verarschen mich, Doss?
Nein, ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich habe kein Problem damit, meine Uniform zu tragen, vor der Flagge zu salutieren und meinen Dienst zu leisten. Ich kann nur keine Waffe tragen und keine Menschenleben nehmen.
Sie töten nicht. Das ist alles.
Ja, Sir, das ist alles.
Im Krieg wird ständig getötet, das wissen Sie.
Ja, Sir.
Im Grunde ist das die Essenz des Krieges.
Ja, Sir.
Gut. Stellen Sie sonst noch Forderungen an die Armee der Vereinigten Staaten? Können wir vielleicht noch irgendetwas tun, damit Sie sich wohler bei uns fühlen?
An Samstagen will er nicht arbeiten, Sir.
Nun, samstags. Ich bin siebenten Tags Adventist. Also ist Samstag mein Sabbat. Da ist mir der Dienst verboten, Sir.
Das dürfte kein Problem darstellen, was, Sergeant? Wir ersuchen den Feind darum, am Sabbat nicht anzugreifen, weil sich Soldat Doster beim Gebet befindet. Na gut, das hätten wir dann ja geklärt. Jetzt werde ich Ihnen meine Forderung mitteilen. Die ist nicht ganz so kompliziert wie die Ihren, sie ist sehr einfach. Solange Sie in dieser Kompanie sind, unter meinem Kommando, befolgen Sie meinen Befehl, Punkt und aus. Wenn Sie das hier nicht können, kann ich auch nicht darauf vertrauen, dass Sie es auf dem Schlachtfeld tun. Ich werde aufgrund Ihrer psychischen Probleme Ihre Entlassung beantragen. Wegtreten.
Hey, Schluss! Aufhören, Leute! Ich versuche hier zu schlafen!
Lass mich! Schon gut. Lass mich!
Wieso zur Hölle bist du noch hier?
Achtung!
Wo ist das? Das nützt doch niemandem was.
Ist nicht das, wofür ich mich freiwillig gemeldet habe.
Warum Sie sich gemeldet haben, darum geht's nicht. Es geht um das Leben jedes Mannes hier. Auch Ihres, Junge. Zeit, das hier zu beenden. Ziehen Sie sich fertig an, ich bringe Sie raus.
Heute habe ich Wachdienst und am Vormittag habe ich Küchendienst. Also kann ich nicht gehen.
Alles klar, Doss. Soldat Doss, können Sie die Männer identifizieren, die Sie geschlagen haben?
Nein, Sarge.
Das heißt, Sie wissen nicht, wer Sie angegriffen hat.
Ich habe nie gesagt, ich sei angegriffen worden.
Was zum Teufel wollen Sie dann sagen, Doss? Sie haben sich Ihre Verletzungen hingeträumt?
Ich träume sehr real, Sir.
Es gibt eine einzige Frage, die das Militärgericht den Beschuldigten zu stellen hat. Streiten Sie es ab, Colonel Sangstons Befehle verweigert zu haben?
Nein, Sir, tue ich nicht.
Was fechten Sie hier dann an? Gerade wenn man bedenkt, dass Sie sich weigern, eine Waffe anzurühren. Warum wollen Sie dann in einer Kampfeinheit dienen?
Nein, ich hatte Arbeit in einer Fabrik, hätte mich zurückstellen lassen können, aber das wäre nicht gerecht. Dass andere Männer kämpfen und ihr Leben geben, während ich wohlbehütet zu Hause sitze, das ist nicht gerecht. Ich muss dienen. Und ja, das will ich. Mit Energie und starkem Willen, als Sanitäter im Feld. Genau inmitten der anderen Jungs, nicht weniger gefährdet. Nur während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. Wenn die Welt da draußen so auseinanderbricht, erscheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenhalten zu wollen, nicht so abwegig zu sein.
Tut mir leid, Sir, ich darf es Ihnen
nicht gestatten. Nein, Sie verstehen nicht. Mein Sohn ist der Angeklagte.
Doch, ich verstehe, aber es ist niemandem gestattet.
Ich habe Informationen.
Wenngleich Ihre Gesinnung löblich ist, scheinen die Anklagepunkte doch unbestritten. Daher... Was zum Teufel ist da los? Lassen Sie ihn! Als Verweigerer aus Gewissensgründen ist der Angeklagte aufgrund eines vom Kongress verabschiedeten Gesetzes geschützt und kann nicht dazu gezwungen werden, auf sein Recht zu verzichten. Das schließt in diesem Fall auch seine Befehlsverweigerung, ein Waffen zu tragen. Unterzeichnet Brigadegeneral Musgrove, Kommandant der Heeresversorgung Washington D.C. Colonel?
Ich ziehe die Anklage zurück, Sir.
Gut, ich schließe diesen Fall. Hiermit, Soldat Doss, wird Ihnen das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe zu tragen. Sie dürfen Ihren Dienst weiter ausüben und beginnen das Training zum Feldsanitäter.
So viel erstmal zum Desmond Doss. Er wollte unbedingt in den Krieg, nicht um Leben zu nehmen, sondern um Leben zu retten. Er wollte nicht minder als die anderen behandelt werden, er wollte einfach dabei sein. Denn er fand es nicht gerecht, zu Hause und behütet zu sein, nur weil er nicht jemanden töten wollte. Er wollte dabei sein, um Leben zu retten. Dieser Typ ist so krass, was er durchgemacht hat, was ihm fast dazu führte, dass er verurteilt wird, ins Militärgefängnis den ganzen Krieg über muss. Aber er sagte sich, ich möchte meine Mannschaft nicht alleine lassen und ich möchte dienen. Aber ich möchte auch meinem Gott dienen und meinem Gott zuerst. Und er hat es beides verbunden und durchgehalten, obwohl die Gefahr bestand, dass er ins Gefängnis kommt, den ganzen Krieg über verurteilt wird und so weiter. Aber Gott stellt sich treu Desmond an die Seite, weil er Gott liebt und seine Gebote befolgt und einfach treu ist. Und Gott ist auch treu, wo wir treu sind. Und was unmöglich war, dass jemand ohne Waffe in den Krieg durfte, weil er verweigert aus Gewissensgründen, das war früher undenkbar, durch Connections, durch seinen Vater, der im Ersten Weltkrieg diente und so weiter, biegte Gott das Ganze so hin, dass er als Ausnahme ohne Waffe in den Krieg durfte und diente. Und damit möchte ich heute auf unseren Bibelvers überleiten und mit hineingehen und uns die Frage stellen, wer unser Nächster ist. Das Ganze lesen wir im Lukas 10, Abvers 25, wo ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Gesetzesgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband diese. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzesgelehrten. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ein interessantes Gleichnis von Jesus, dass er erzählt auf die Frage hin eines Pharisäers, der Jesus auf die Probe stellte. Das machten die Pharisäer gerne. Mit der folgenden Frage, wie erlange ich das ewige Leben? Das war eine große Frage früher. Wir lesen auch nicht viel in dem Alten Testament darüber, was die Pharisäer ja nur damals hatten. Und das war eine große Frage und es stand ganz wenig drum. Und deswegen wollten sie Jesus auf die Probe stellen, um herauszufinden, ob er vielleicht etwas Falsches sagt oder etwas, was dort gar nicht steht, um ihn anklagen zu können. Und Jesus antwortet ganz geschickt auf diese Frage. Und er sagt, halte die Gebote. Und welche Gebote, fragt der Pharisäer. Und Jesus sagt, du weißt doch die Gebote und er zählt sie auf. Liebe Gott vom ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Darin lassen sich die 10 Gebote zusammenfassen in diese 2 Hauptgebote, die der Pharisäer wohl kennt und wiederholt und sagt, das sind die Gesetze. Und Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Interessant. Und der Pharisäer, was wir jetzt lesen, ist ganz spannend, finde ich. Ich war verwirrt. Da steht nämlich, er rechtfertigte sich. Warum rechtfertigt er sich jetzt? Warum muss er sich rechtfertigen? Er kann das doch einfach tun. Jesus hat ihn ja nicht angeklagt. Aber indirekt schon. Denn er sagt, wer ist denn mein Mitmensch? Warum sagt er das jetzt? Warum rechtfertigt der Pharisäer sich mit dieser Aussage, wer ist mein Mitmensch? Denn Jesus sagte ja, tu das. Und die kannten das Gesetz ja komplett auswendig. Er wusste ganz genau, wer sein Mitmensch ist. Eigentlich. Aber interessant ist, die Juden und die Heiden, die hatten ein großes Problem gegeneinander, okay? Die Juden waren in sich ein geschlossenes Volk und glaubten an Gott und liebten Gott und taten seine Gebote. Und alle, die das nicht taten, waren Heiden und waren deswegen sehr verachtet bei ihnen, okay? Und alle Pharisäer, die etwas Gutes taten und Gott liebten, die verdienten es auch, dass ihre Mitmenschen ihnen den nötigen Respekt gegenüber zollten. Einen Heiden gegenüber musste ein Jude, der Gott liebte, nicht dienen. Er musste dem Heiden nicht gut gegenüber sein. Er durfte sogar feindlich gegenüber ihnen sein, denn das war eine gute Tugend bei den Pharisäern. Wir lesen auch einen Vergleichstext dazu, wo das näher geschrieben steht. Und zwar steht dort Folgendes in der Bergrede in der Bergpredigt von Jesus ab Vers 43. Ich lese euch das kurz vor. Ich habe das nicht als Folie. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt seinen Regen fallen über Gerechte und Ungerechte. Für die Pharisäer und die Juden war es früher gang und gäbe, einfach böse zu ihren Feinden zu sein und ihre Feinde zu hassen, was sie Heiden waren. Das war eine Tugend. Aber Jesus sagt deswegen genau das, halte die Gebote. Und der Pharisäer rechtfertigt sich genau dort. Wer ist denn mein Mitmensch? Und Jesus erzählt daraufhin genau dieses Gleichnis und dreht die Frage des Pharisäers ganz geschickt um. Weil Jesus fragt nach dem Gleichnis Folgendes, und zwar er fragt, wer war denn der Nächste dessen, der von dem Weggelagerten verprügelt wurde? Der Pharisäer fragt, wer ist mein Nächster? Jesus sagt, wer ist der Nächste dessen? Für den Pharisäer war es immer so, mein Nächster muss mir Gutes tun. Aber die Frage, die Jesus umdreht und sagt, wer ist der Nächste des Gefallenen, dem man Gutes tun muss? Wir sehen auch den Priester, den Leviten, der diesen verprügelten Juden, den keiner kannte, dort auf dem Boden sah. Und sie gingen an ihm vorbei und taten nichts, weil man musste ihnen ja etwas Gutes tun. Weil sie sind die Mitmenschen, denen Gutes getan werden muss. Deswegen fragt der Pharisäer, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Mitmensch? Aber Jesus sagt, dieser Mann, der auf dem Boden lag, wo ein Mann aus Samarien vorbeikommt, ein Heide, ein Ungläubiger, der hatte nicht dieses Bild. Dem war egal, wer sein Nächster ist, beziehungsweise wer ihm Gutes tun musste. Denn er sah ihn, hatte Mitleid, nahm ihn und versorgte ihn. Und sorgte sogar dafür so lange mit Geld, mit allem, was er hatte, dass dieser Mann wieder wohlauf wird. Weil er nicht dieses verstockte Bild von den Pharisäern in dem Kopf hatte, ja, ich darf meine Nächsten lieben, aber meine Feinde muss ich hassen. Er sagte sich, meine Feinde liebe ich auch, denn ich habe Mitleid einfach mit ihm. Und Jesus dreht die Frage also um an den Pharisäern, wer ist der Nächste dessen? Und der Pharisäer antwortet, ja ganz klar, der Mann aus Samarien, der ihm geholfen hat. Und Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Interessant ist auch, Jesus sagte das Ganze natürlich immer darauf hin, weil er wusste, sie werden das Gesetz eh nie erfüllen können. Immer wieder kam diese Frage in den Evangelien, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, auch vom reichen Jüngling. Immer wieder kommt die Frage und Jesus sagt, halte die Gebote. Aber am Ende fehlte immer genau ein Punkt beim reichen Jüngling, das Gebot, du sollst nicht wuchern. Und er wucherte und behielt alles für sich. Bei den Pharisäern, du sollst deine Nächsten lieben, was sie nicht taten. Er zielte immer genau da an, sagte, halte das Gebot, denn das kannten die Pharisäer, das Gebot. Hätte er gesagt, ihr sollt an mich glauben, hätten sie ihn gesteinigt. Aber er sagte genau da, setzte an, haltet das Gebot. Und er wusste, ihr könnt das Gebot gar nicht halten. Er kam dafür, um zu sagen, tut das Gebot von mir aus. Dafür ist es ja da, dass ihr es haltet und gerettet werdet. Aber ihr schafft es nicht. Deswegen kommt Jesus Christus auf die Welt, um zu sterben, damit ihr nicht durch Werke, sondern durch Glauben leben könnt. Und Desmond Doss stellte sich dieselbe Frage. Wer ist denn mein Nächster? Er hätte sein können in seinem Dörfchen, wo er blieb und sagte, ich liebe Gott, ich verweigere aus Gewissensgründen. Es war ja früher sogar freiwillig für die Amerikaner in den Krieg zu ziehen. Man musste sich gar nicht verpflichten. Er hätte dort bleiben können, beten können, für seine Eltern da sein können. Aber er sagte sich nicht, wer ist mein Nächster, sondern er stellte sich die Frage, wer ist der Nächste derer, die auf dem Schlachtfeld sind, die leiden. Nicht, wer ist mein Nächster jetzt gerade um mich herum, sondern wer ist mein Nächster dort, wo der Krieg ist, wo Menschen leiden, wo Menschen zerbrochen sind, wo er einfach helfen möchte vom ganzen Herzen, weil er Gott liebt. Und er wollte das beides vereinen. Vereinen für seinen Gott. Er wollte seinen Mitmenschen lieben. Was auch das wichtigste Gebot ist. Jesus sagte zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, ein neues Gebot will ich euch geben, worin eigentlich alles zusammengefasst ist. Und zwar, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und darin ist auch, liebe Gott von ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebt einander, weil wenn wir unseren Nächsten lieben, zeigen wir auch, dass wir Gott lieben, steht an einer anderen Stelle. Aber darin könnte man alles mit einem Satz zusammenfassen. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Jesus Christus gab alles. Er zeigte keine Gewalt, er nahm keine Gewalt, er rebellierte nicht, er ging wie ein Lamm quasi. Wie jemand ganz Unschuldiges zur Schlachtbank wurde gekreuzigt für unsere Schuld, weil er uns liebte. Und diese Liebe zeigte er uns und diese Liebe können wir weitergeben, auch wenn es wehtut. Desmond Doss ging dort im Camp wahrscheinlich durch die Hölle. Er wurde verprügelt, wurde verachtet von seinen Kameraden, nur weil er keine Waffe tragen wollte, weil er seinen Gott liebte. Aber er sagte, ich möchte euch nicht in den Stich lassen, ich möchte euch lieben, wie Gott mich liebte und werde zwar keine Gewalt tun, weil Gott mir das sagt, aber ich werde euch auch dienen und werde nicht feige zu Hause bleiben und nichts tun. Und Gott vielmehr hat mit Desmond eine riesige Geschichte geschrieben, die wir uns jetzt im zweiten Teil angucken werden. Er mitten im Krieg.
Was soll ich tun, sag's mir? Ich verstehe nicht. Ich kann dich nicht hören.
Also gut.
Ich bin's, Doss. Bleib ganz leise. Ich bin da. Bist du getroffen?
Ja. Ich kann nichts sehen.
Sei still. Bleib ganz ruhig. Schön still halten. Ich bin ja da. Halt still. Sehr gut. Versuch's jetzt. Versuch's mal.
Ich dachte, ich wäre blind.
Nicht so laut. Dann kannst du gehen.
Keine Ahnung.
Alles klar, wir müssen die verschwinden. Komm.
Okay. Ist schon gut. Alles gut, komm. Ist gut. Wir haben dich. Ja, wir haben es geschafft.
Ich bin bei dir. Ich bin's, Desmond. Vielleicht wird's dir besser. Bist du bereit, hier rauszukommen? Ich bin ganz sicher.
Bitte, oh Herr. Hilf mir, nach allem rauszuholen.
Bitte, hilf mir noch einen zu finden.
Wenn noch, hilf mir noch einen rauszuholen. Hilf mir noch einen zu finden.
Ich habe in Ihnen nur eine Bohnenstange gesehen. Wusste nicht, wer Sie sind. Sie haben für unser Land mehr geleistet, als auch nur irgendjemand hätte leisten können. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so in einem Menschen getäuscht. Ich hoffe, eines Tages können Sie mir verzeihen. Wir müssen morgen wieder rauf auf den Kamm. Mir ist bewusst, dass morgen Ihr heiliger Sabbat ist. Die meisten der Männer hier glauben nicht auf die gleiche Art wie Sie. Aber sie glauben aus tiefster Seele an den Glauben von Desmond Doss. Was Sie da oben auf dem Kamm geleistet haben, war nahezu ein Wunder. Und die wollen Teil davon sein. Ohne Sie werden die da nicht raufgehen.
Wieso die Verzögerung, Captain? Sie hätten den Angriff vor 10 Minuten starten sollen.
Wir warten, Sir.
Warten? Worauf?
Darauf, dass Soldat Doss sein Gebet für uns beendet.
Das ist die Geschichte von Desmond Dawson, ganz, 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 ganz kurz, alles zusammengeballert und geschnitten. Okay, ich hoffe, ich habe euch den Film nicht verdorben, falls ihr den Film noch schauen wollt. Dieser Desmond Doss, dessen Geschichte wirklich wahr ist, hat dort oben an der Klippe, wo sein ganzes Team noch halbtot auf dem Boden lag und sich alle zurückgezogen haben, alleine fast 80 Menschen noch gerettet. Und ihm wurde nach dem Krieg die Medal of Honor verliehen. Das war die Auszeichnung, die allerhöchste Auszeichnung, die ein Mensch bekommen konnte im Krieg. In dem Mann, in den sich alle getäuscht haben, alle dachten, was soll das, warum tut er das, ging in den Krieg, weil er seine Mitmenschen liebte und weil er ihnen Gott näher bringen wollte, weil er Gott und seinem Vaterland dienen wollte. Und er ging in den Krieg und tat Unglaubliches mit seinem Gott an seiner Seite und rettete fast 80 Menschen. Er sagte, dort, wo andere Menschenleben nehmen, will ich Leben retten. Dort, wo die Welt droht, auseinanderzubrechen, möchte ich sie ein bisschen zusammenhalten. Und er ist dort oben, alles um ihn herum bombt und stirbt und er ist dort zurückgezogen und sagt, Gott, ich kann dich nicht hören. Gott, so viel Leid passiert dir und ich kann dich einfach nicht hören. Und plötzlich hört er die Stimmen um sich herum schreien um Hilfe und er sagt, okay Gott, los geht's. Wie oft, denke ich mir, sagen wir, Gott, ich kann dich nicht hören. Wir beten und denken, Gott würde uns nicht antworten. Dabei ist das, was er sagt, schon lange um uns herum. Die verlorenen Menschen, die um Hilfe schreien, errettet zu werden. Die darauf warten, dass wir ihnen begegnen. Und wir sagen, Gott, ich kann dich nicht hören. Dabei sagt die Welt, wir brauchen dich. Und auch, wie wir gerade gelesen haben im Jesaja, Kapitel, Gott, schenk mir Ohren, die dich hören. Das können wir beten. Jeden Morgen, schenk mir Ohren, um die Verlorenen in dieser Welt zu hören. Schenk mir, wie ein Jünger zu hören. Einer, der dir nachfolgt und Menschen auf dieser Welt errettet, beziehungsweise ihnen das Evangelium, das zur Errettung führt, verkündigt. Und er sagt Gott, ich kann dich nicht hören. Er hört die Stimmen, zieht los und rettet fast 80 Menschen und sagt sich, und in einem Interview, er hat noch vor 10 Jahren circa gelebt, mit fast 90 Jahren, das Interview kann man auch sehen, ist auch im Film am Ende, und er sagt so schön, er hat immer nach jedem Einzelnen gebetet, Gott, schenk mir noch einen, nur noch einen, okay, und er rettet ihn und sagt, Gott, schenk mir noch einen, nur noch einen, und er rettet ihn und sagt, Gott, schenk mir noch einen. Und genauso können wir auch beten, Gott, hilf mir, meinem Nächsten zu lieben. Schenk mir einen Nächsten. Schenk mir einen Nächsten, dem ich helfen kann. Oder dieses doppeldeutige Wort, schenk mir einen Nächsten. Schenk mir den Nächsten, den ich retten kann. Und dann noch einen Nächsten. Und der Nächste ist genau dort, wo wir sind. Schenk mir einen Nächsten, der um mich herum ist, einen Mitmenschen. Und dann, wenn ich den gerettet habe, dann schenk mir einen Nächsten und einen Nächsten und einen Nächsten. Und lass dich nicht entmutigen und sag dir nicht, Gott, ich kann dich nicht hören, denn Gott wird an deiner Seite sein, wenn du ihn aus ganzem Herzen liebst. So wie Desmond, er liebte ihn, ja, er ging durch Leid, durch viel Leid. Und manchmal bleibt uns das vielleicht nicht erspart, so wie es Christus auch nicht erspart blieb. Aber Gott wird am Ende an unserer Seite sein und er wird mit uns zum Ziel kommen, weil er uns so sehr liebt und weil er diese Menschen, den Gottlosen wie den Gottlosen liebt. Und seine Sonne geht über den Gottlosen wie über den, den Gott liebt, auf. Und sein Regen fällt über den Gottlosen wie über den, der Gott liebt. Und Gott liebt jeden. Jeden Einzelnen und sein Herz zerberstet bei dem Anblick, dass sie verloren geht. Unser Gebet könnte sein, und dafür möchte ich jetzt einen Aufruf starten, dass unser Herz, und das ist ein gefährliches Gebet, aber dass unser Herz zerbricht für die Menschen, für die Gottes Herz genauso zerbricht. Diesen Gott, der bei Desmond war, So wie die Männer sagten, ich kann, sie glauben nicht auf die Weise, wie Desmond glaubt, aber sie glauben aus tiefstem Herzen an den Glauben von Desmond Doss. Dass Menschen um uns herum, die vielleicht nicht so glauben, wie wir glauben, aber uns erleben und unser Wandel nach dem Herrn und sich am Ende sagen, ich möchte glauben wie Joel. Und du kannst jetzt deinen Namen hier einfügen. Ich möchte so glauben wie Joel. Den Glauben, den er hat, an den möchte ich auch glauben. An diesen wahrhaft lebendigen Gott.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.